Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 551 des Audiocasts zum Computer Club. Jo. 551, ich weiß, es ist eine hohe Zahl und so alt werden möchte ich nicht. Ich begrüße alle Damen, alle Herren und alle Freunde des Computer Clubs, auch die, die immer nur meckern, aber das sind ja eigentlich nur welche aus bestimmten Bereichen und Ecken. Ich finde es schon mal lustig. Ja, heute geht es mal wieder um eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Themen, aus den Bereichen Technik in der Hauptsache, aber alles, was so mit dazu beiträgt und zusammenhängt, soll auch ab und zu mal wieder mit beleuchtet werden. Und so auch heute. Wir fangen einfach mal an. Bei Amazon, da gibt es in der letzten Zeit wieder häufiger Probleme mit Betrügern. Das ist ja nun schon seit längerer Zeit so, schon seit Jahren eigentlich. Und Amazon hat es bisher nicht geschafft oder gewollt, ich weiß es nicht, das auszumerzen. Worum geht es? Nun, es werden in letzter Zeit wieder verstärkt unechte Shops in Amazon aufgemacht. Und das hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber es wird mit besonders niedrigen Preisen im Marktplatz von Amazon für bestimmte Produkte geworben. Menschen als Schnäppchenjäger und wenn irgendwo dran steht, neuerdings macht man nur noch ein Prozentzeichen dahin, warum auch immer, oder es steht Saale dran, damit ist nicht Halle an der Saale gemeint, sondern naja, Sie wissen es schon, weil offensichtlich fällt den Werbetreibenden nichts anderes mehr ein, als ausländische Begriffe für gute deutsche Verkauf, herabgesetzt, Sonderangebot oder ähnliches zu verwenden. Nein, platt, überall das Gleiche. Naja, gut, da weiß jeder, was gemeint ist. Ja, aber kommen wir zurück zu Amazon. Da werden also eigentlich seriöse Händler gehackt und anschließend wird unter deren Name im Internetmarktplatz ein Angebot eingestellt oder mehrere Angebote eingestellt. Wenn man es dann kaufen will, wird man irgendwo umgeleitet. Da heißt es dann, also pass auf, du kannst das nur per E-Mail bei mir bestellen und du musst das dann auch anders bezahlen und ich gebe dir dann ein Konto und das ist ganz besonders günstig und das ist ganz besonders billig und so weiter. Da wird man also natürlich bei Artikeln, die sehr, sehr häufig nachgefragt werden und in der Regel auch relativ teuer sind, ab und zu mal drauf stoßen. So, und dieser Kaufvorgang, naja, der geht natürlich dann direkt an Amazon vorbei. Die haben also dann überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwo einzugreifen. Würden sie tun, wenn der Kaufvorgang über Amazon gehen würde? Diese Aufforderung, dass man per E-Mail Kontakt aufnehmen soll, um einen Kauf abzuwickeln, der sollte bei jedem die Alarmglocken schrillen lassen. Denn das ist schon der erste ganz klare Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Denn in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon steht ganz klar drin, dass es den Händlern strikt untersagt ist, außerhalb von Amazon Marketplace Kaufabwicklungen abzuschließen. Und Amazon warnt auch seine Kunden, dass man so etwas nicht tun sollte, wenn irgendein Händler das verlangt. Ja, wenn sie also jetzt dennoch so etwas machen, weil irgendwas besonders günstig ist und Geiz ist Geil-Methode, das heißt, das muss man dann haben für diesen Preis, kommt ja nie wieder in dieser Welt. Das Einzige, was nie wiederkommt, ist das Geld. Denn wenn sie bezahlt haben auf Aufforderung per E-Mail von diesem angeblich oder scheinbar seriösen Händler, das war's dann. Mehr passiert nicht. Die Ware werden Sie niemals sehen und das Konto wird in aller Regel schnell gewechselt. Wenn ein paar Leute dumm genug waren, auf den Leim gegangen sind, dann wird einfach ein anderes Konto genommen, das Konto leergeräumt, wo Sie Ihr Geld drauf gezahlt haben und gelöscht. Ja, warum Amazon nicht in der Lage dazu ist, diese ja, sicherlich fast mafiösen Methoden bestimmter Lumpen zu unterbinden, Das vermag ich eigentlich gar nicht nachzuvollziehen. Denn man kann doch ganz klar sehen an der Software, die überwachen ja sowieso alles, was passiert. Ob da irgendjemand per E-Mail eine Kaufaufforderung abgibt oder wie auch immer. Und das könnte man doch ganz einfach vorher aussieben und ausfiltern. Es macht für mich keinen Sinn, Amazon zu unterstellen, dass sie das dulden, weil es ist ja blödsinnig. Es geht ja auch an deren Umsatz dann vorbei. Aber auf der anderen Seite geht es mir auch gar nicht in den Kopf rein, dass sie nicht in der Lage sein sollten, da etwas dagegen zu unternehmen. Also in dem Moment, wo sie kaufen, aber nicht nur bei Amazon, auch bei anderen Online-Plattformen, und sie werden aufgefordert, diesen Kauf nur per E-Mail zu machen und das Geld dann irgendwohin zu überweisen, sollten sie erstmal sagen, nee, Kinders. Denn das ist auf jeden Fall eine Betrugsmasche und da sollten sie nicht darauf reinfallen. Das Internet der Dinge. Wir haben es in den letzten Audiocasts schon mehrfach gehört und besprochen, dass es hier Angriffe gab aus dem Internet der Dinge, also von Waschmaschinen, Kühlschränken, Sensoren, Aktoren und so weiter, die aus der Ferne von verbrecherischen oder Leuten, die mit merkwürdigem Verständnis für Witze ausgestattet sind, dass die diese Geräte benutzt haben, um ein Botnetz aufzubauen und damit Angriffe zu fahren. Das ist soweit ja ganz klar. Nur, es ist gar nicht ganz so einfach, da irgendetwas dran zu ändern, denn da gehört eine Menge Verstand dazu, diese Internet-der-Dinge-Geräte, die damit ausgestattet sind, so sicher zu machen, dass das eben möglichst nicht mehr passieren kann. Und wenn solche Geräte einmal draußen sind und es sind Sicherheitslücken erkannt worden, dann müsste man die ja auch alle wieder umprogrammieren und in einen sicheren Status versetzen. Wie soll das gehen? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben es auf den letzten Messen immer wieder gesehen, dass eine ganze Menge Hersteller viele, viele Geräte mit solchen Internetzugängen ausstatten. Dass diese Geräte in der Lage sind, sich über das Internet nicht nur mit ihren Besitzern per E-Mail zu verständigen, den Nachrichten zu schicken, zu sagen, pass auf, ich Kühlschrank bin krank, guckst du mal, oder ich Leuchtmittel gehe bald kaputt, guckst du mal, sondern dass die sogar in der Lage sind, Informationen ohne oder auch mit Wissen des Eigentümers an den Hersteller zu schicken, um irgendeinen Service oder sonst was anzufordern oder einen Tiefkühlschrank, wo man anhand der Kurven des Stromverbrauchs erkennen kann, dass er bald kaputt geht, dass man dann anschließend Angebote bekommt von irgendwelchen Händlern, die sagen, hier kaufst du einen neuen Tiefkühlschrank. Das ist ja irgendwo, na sagen wir mal noch so ein bisschen lustig, wenn ich einverstanden bin. Nicht, wenn ich nicht einverstanden bin. Samsung zum Beispiel hat besprochen, bis zum Jahre 2020 alle Produkte aus dem Hause Samsung zu vernetzen. So nach dem Motto, da kann also dann der Toaster mit dem Klorollenhalter sprechen, wie viel sie denn noch, was weiß ich, Papier haben und ob der Toaster irgendwie gereinigt werden muss oder sonst was. Da kann also die Waschmaschine durchaus mit dem Garagentor sprechen und kann sagen, pass auf, wenn du aufgehst, dann melde ich dann per E-Mail, dass ich jetzt vorher noch geleert werden muss oder allen möglichen Blödsinn ist ja möglich. Ob es sinnvoll oder ob es nicht sinnvoll ist, das ist ja was vollkommen anderes. Diese ganzen Geräte, die dann miteinander, untereinander, mit dem Benutzer und mit dem Hersteller und mit was weiß ich wem noch kommunizieren können, da ist natürlich dem Schabernack und dem Betrug und dem Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Stellen Sie sich nur mal vor, Ihr Tiefkühlschrank hätte eine Funktion, dass er wirklich überwacht, ist die Tür richtig zu und wenn ja, ist in den letzten Monaten der Stromverbrauch deutlich hochgegangen bei gebliebener Außentemperatur, also nicht im heißen Sommer, und der dann ausrechnet, dass er wahrscheinlich noch eine Lebensdauer von 4-5 Monaten hat mit diesem Motor, Erfahrungswerte von Millionen von Kühlschränken auf der ganzen Welt, die der Hersteller gesammelt hat. Und der dann sagt, okay, es ist soweit, du müsstest jetzt langsam mal darüber nachdenken. Wir schicken dir schon mal ein paar Angebote, hier kannst du das kaufen, wir haben noch den in Angebot und den und das ist ganz speziell nur für dich gedacht und so weiter. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen von außen, ihren Kühlschrank zu manipulieren, dass er so tut, als wäre er bald im Tiefkühlschrank jenseits und sie dann auffordert, einen neuen zu kaufen. Bei irgendeinem bestimmten Händler, weil das ein ganz besonders günstiges Angebot, speziell für Sie und speziell für die Besitzer dieser Kühlschrankmarke ist. Das ist nur ein einziges von Millionen Möglichkeiten, wie künftig Lumpen und Verbrecher neue Einnahmequellen erschließen können, indem sie uns vortäuschen, unsere Geräte würden kaputt gehen. Das geht also weit über die geplante Obsoleszenz hinaus, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und dieser Eingriff in unsere Überwachungssoftware in allen einzelnen Geräten, die mit an diesem Internet der Dinge teilnehmen, kann dann so weit führen, dass wir nichts mehr glauben können, weil alles von außen beeinflusst werden kann und wahrscheinlich auch werden wird. Wenn man jetzt sieht, dass einige Hersteller solche Vorgaben machen, dass sie alle ihre Geräte mit solchen Möglichkeiten ausstatten wollen, dann muss man natürlich sagen, okay, warum machen die das nicht sicher? Ist ganz klar, wenn ein Hersteller vorprescht und erzählt, was sein Kühlschrank oder seine Waschmaschine alles kann, dann müssen die anderen nachziehen, denn das sind ja irgendwo Werbeargumente. Ob der Verbraucher, der Endbenutzer das tatsächlich benutzt, ob er es braucht, ob er es will, spielt gar keine Rolle. Aber die Maschine kann eben das und das und das mehr als die andere. Und deswegen kann sie auch mehr kosten. Und selbst wenn sie das Gleiche kostet, wird sie vielleicht eher gekauft. Das heißt, wir kriegen diesen Kram aufs Auge gedrückt, ob wir wollen oder nicht, weil alle Hersteller in diese Richtung mitmachen. Das Schlimme ist einmal, wir können in der Regel nicht verbieten, dass diese Maschinen diese Technologie nutzen. Wir haben nur die Möglichkeit, aber das auch nur die Wissenden, dass wir einige Sachen verbieten. Dass wir also der Maschine zum Beispiel gar nicht erlauben, dass sie in das Internet geht. Sagt man ja heute so. Die bleibt ja bei uns im Keller stehen. Und dass man die nur in das interne LAN lässt, weil es vielleicht sinnvoll ist, dass ich erfahre, wann ist denn nun der Waschpulvervorrat zu Ende oder hat die Maschine einen Defekt oder habe ich vergessen, den Wasserhahn aufzudrehen oder so etwas, dass sie das meldet, aber eben nur mir und nur in meinem Haus und nicht dem Hersteller nach Südkorea irgendwie eine Nachricht schickt, dass der mich per E-Mail anschreibt und sagt, gehst du in den Keller, drehst Wasserhahn auf. Diese Möglichkeiten, die eigentlich noch vor 10 Jahren in den Bereich der Science Fiction gesteckt wurden, die sind heute in vielen Geräten schon vorhanden. Die haben wir mitgekauft, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Das Risiko, welches wir uns da ins Haus holen, aber nicht nur wir, auch die Industrie, jedes Krankenhaus, alles, was wir eben als Aufstellorte für diese Technologie haben, die laufen in Gefahr, dass sie von außen angegriffen, gehackt werden. Nicht nur, dass man ihre Geräte, unsere Geräte mit in ein Botnetz einbezieht, sondern dass man den Geräten sogar irgendetwas vorgaukelt. Und wenn es nun der Servicetechniker an der Ecke ist, der irgendwo am Hungertuch nagt, der aber dann bei Nacht und Nebel in einem Krankenhaus einigen Maschinen erzählt, sie mögen nun signalisieren, dass sie repariert werden wollen, denkbar ist es nicht nur, sondern es wird so kommen. Sir Frederick Banting, der hat heute, einen Ehrentag, muss man eigentlich sagen. Es ist der Entdecker des Insulins. Insulin, Sie wissen, Diabetiker sind abhängig von Insulin. Viele müssen spritzen. Am Anfang geht es wohl auch noch mit Tabletten, aber irgendwann ist es vorbei. Insulin, welches von der eigenen Bauchspeicheldrüse nicht mehr oder nicht mehr im ausreichenden Maße produziert werden kann, muss von außen zugeführt werden. Und in Deutschland sind es wohl mit der Dunkelziffer zusammen fast 10% der Deutschen, die Diabetes Typ 1, das ist der kleinere Teil, oder Diabetes Typ 2, was man früher auch als Altersdiabetes bezeichnet hat, was also eigentlich später kommt, leiden darunter, muss man vielleicht sagen. Er hat also zusammen mit seinem Assistenten Charles Best eine Extraktion von Insulin aus einer Hundebauchspeicheldrüse erreicht und hat damals auch einen Jungen ans Leben gerettet damit, dass er das dann spritzen konnte. Heute wird es natürlich ganz anders gemacht. Man nimmt also keine Hunde oder später Schweine mehr, sondern zum großen Teil wird es synthetisch hergestellt. Oder ebenfalls industriell, sagen wir mal so, ist der Überbegriff dafür. Diese auch als Zuckerkrankheit bekannte Stoffwechselerkrankung, ja, die wird zur Geißel der Menschheit. Und wenn wir kein Insulin hätten, dann sehe ich ganz schön düster aus. Wir hätten also sehr, sehr hohe Sterberaten, weil man gegen den hohen Blutzucker fast nichts mehr machen kann. Bestimmte Medikamente, die am Anfang wirken, können aber später, vor allen Dingen bei Diabetikern, wenn sie dann vielleicht sogar Nierenschäden und sowas schon haben, gar nicht mehr gegeben werden. Und das wäre fatal. Also, die beiden haben dann sogar den Nobelpreis bekommen. Ich glaube, 1923 war es schon, Nobelpreis für Medizin. Und der 14. November, also heute, das ist der jährliche Weltdiabetestag. Seit 1991, seit die UN diesen Tag dazu erklärt hat. Diabetes. Wissen Sie, was Wahnsinn ist? Der technische Fortschritt lässt es heute als Wahnsinn erscheinen. Früher hätte man es kaum anders machen können. Man muss ja als Diabetiker Blutzucker messen, um die Menge der Medikamente oder des zu spritzenden Insulins in IE, internationalen Einheiten, bestimmen zu können. So, aber was macht denn ein Hausarzt? Wenn ich mir das ansehe, viele ältere Menschen, die Diabetiker sind, die nehmen Tabletten. Die nehmen morgens, mittags, abends eine Tablette oder eine halbe Tablette, je nachdem, welche Dosierung. Und nach 6 Wochen kommt der Hausarzt wieder, misst einmal den Blutzucker und bestimmt dann die Dosis für die nächsten 6 Wochen. Wohl wissen, dass gerade ältere Leute dann 1-2 Tage vorher sehr wenig gegessen haben, damit ihr Zucker nicht so hoch ist, damit der Arzt nicht schimpft. Vollkommener Schwachsinn. Diabetiker, die nicht insulinpflichtig sind, müssen auch ihre Teststäbchen selbst kaufen. Die bekommen zwar von allen möglichen Firmen Testgeräte geschenkt, damit sie hinterher diese Firmen ihre Teststäbchen dafür verkaufen, überteuert verkaufen können. So, und die messen dann auch vor jeder Mahlzeit. Aber was wirklich passiert, 3 Messpunkte am Tag oder 4 oder 5 oder das ist absolut nicht ausreichend. Es gibt seit einiger Zeit Sensoren, die man sich auf die Haut klebt, die mit einem kleinen Sensor in die Haut hineingeht, also in den Körper, und dort messen, die bis zu 14 Tage auf der Haut bleiben können. Und man hat so ein kleines Lesegerät, kleiner als Mobiltelefon, das hält man da drüber und dann bekommt man die Werte angezeigt. Diese Sensoren sammeln kontinuierlich, je nach Art und Hersteller, alle 5 bis 10 Minuten den aktuellen Blutzuckerwert und übertragen das dann in das Lesegerät, aus dem man das dann wieder herauslesen kann, auswerten kann, sehr schön darstellen kann. Hier kann man dann plötzlich sehen, was passiert eigentlich nachts. Denn die große Gefahr ist ja, dass jemand in die Unterzuckerung gerät. Tagsüber ist es bei vielen Menschen so, dass sie die Unterzuckerung spüren können. Einige spüren das gar nicht mehr, fallen dann irgendwann einfach um, weil der Körper sich, ja, sagen wir mal, daran gewöhnt hat. Und das ist ein richtiges Krankheitsbild. Die merken nicht mehr mit Schweißausbrüchen und Zittern und so weiter, dass sie in die Unterzuckerung kommen, sondern denen wird irgendwann schwarz vor Augen und weg. Diese Sachen kann man allerdings mit dem Lesegerät, wenn man laufend kontrolliert, durchaus in den Griff bekommen. Vor allen Dingen auch nachts. Was macht man denn nachts? Die Ärzte sagen immer so, ab morgens 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, von Arzt zu Arzt unterschiedlich, steigt der Zucker, weil die Leber dann aus dem Fett wieder Glucose macht. Wenn man das aber wirklich mal verfolgt, dann ist es gar nicht so, dass das um die Zeit anfängt. Bei vielen Leuten, die ich kenne, da steigt es morgens mit dem Aufstehen. Sprunghaft geht die Blutzuckerkonzentration hoch. So, und ohne ein solches Lesegerät hat man sehr oft das Gefahrenpotenzial zu bekämpfen, dass man in die Unterzuckerung gerät, auch nachts in die Unterzuckerung gerät. Und nur mit der kontinuierlichen Überwachung ist das möglich. Lange Zeit haben sich die Krankenkassen gesträubt, so etwas zu bezahlen, weil solche Sensoren, naja, die kosten ja ein Stück, so um die 60 Euro herum. Und das ist relativ teuer, aber die Folgekosten, die durch Unterzuckerung oder die durch Folgeschäden entstehen, wenn man zu hoch ist, die liegen viel, viel höher. Mittlerweile ist der Verstand bei den Krankenkassen ein bisschen stärker geworden, dass sie so etwas auch den Patienten jetzt bezahlen. Die Folgekosten werden wesentlich geringer und die Sicherheit und vor allen Dingen das Umgehen mit der eigenen Krankheit, das kann man damit viel besser lernen und erkennen, als mit den herkömmlichen Methoden. Vor allen Dingen, wenn der Arzt alle 6 Wochen kommt und dann sagt, jetzt musst du Suchtmitteltabletten nehmen. Blöder geht's nicht mehr. Aber wie gesagt, es war ja früher nicht anders möglich. Ja, weil wir gerade so ein medizinisches Thema hatten, es fing ja eigentlich anders an, aber heute beginnt in Düsseldorf die Medizinmesse Medica. Diese Medica läuft 4 Tage und dort sind mehr als 5000 Aussteller aus 70 Ländern anzutreffen und die Veranstalter erwarten etwa 130.000 Fachbesucher, also ein ganz schöner Apparat. Parallel dazu läuft auch noch eine andere Messe, die Compamed, das ist eine Messe für Zulieferer, die hat nochmal etwa 750 Aussteller. Da geht es um alles Mögliche, um Prothesen, um 3D-Druck von Prothesen zum Beispiel, was immer stärker kommt. Also hier spielt auch Technik ganz mächtig mit. Die Implantate, Gesundheitsanwendungen, Gesundheit-Apps zum Beispiel und alles Mögliche. Also es ist eine Sache, die uns zeigt, wo unsere Medizin möglicherweise hinlaufen wird. Dass zum Beispiel Roboter im OP-Saal mittlerweile gang und gäbe sind, die sogar schon Spritzen setzen können, selbstständig, ganz allein. Und diese Entnahme von Gewebematerial, die kann auch von den Robotern schon durchgeführt werden. Also es ist ein Blick in die Zukunft. Auch die Telemedizin wird dort besprochen und gezeigt. Es wird auch gezeigt, wie man per Internet quasi über besondere Kanäle Fernoperationen durchführen kann, dass der Arzt in München sitzt und der Patient in Düsseldorf ist oder in Köln ist oder in Berlin ist oder auf der anderen Seite der Welt. Da wird es dann schwierig mit Laufzeiten. Aber es ist eine Technikmesse geworden, was früher mal eine Medizinmesse war mit Pflastern und Binden und sonst was, ist heute eine Hightech-Messe geworden. Die Technik kommt überall hin. Ich weiß nicht, wie viel Verstand die Hersteller dieser Technologien haben, müssen einen hohen Verstand haben. Aber wie hoch der Sicherheitsaspekt bei diesem Verstand ist, das weiß ich nicht. Denn bisher war es ja so, dass alle Produkte, die so auf dem Markt waren, unter anderem auch Herzschrittmacher, ohne Schutz Zugang geboten haben, auch für Hacker. Was machen die Sauerstoffler eigentlich, dieses O2-Netz? Die haben ja die Kunden, die E-Plus-Kunden, vor 2 Jahren übernommen. Und diese O2-Tarife, die es da jetzt gibt, die sind ja ganz toll. Für 5 € habe ich unbegrenzte Möglichkeit, im Internet zu surfen mit Highspeed im LTE. Es wird also nicht gedrosselt. Nicht gedrosselt? Nee, so ganz stimmt das nicht. Diese zwangsübernommenen, dazu gehört zum Beispiel auch Aldi und ähnliches, für die gilt das nicht. Nur die Altkunden von O2, die können dieses Angebot da für die 5 € mehr auf ihre Karte drauf, dann sich unbegrenzt und unbeschränkt im Internet austoben. Warum das für E-Plus nicht gilt, die ja mittlerweile einfach dazugehören, das erschließt sich mir nicht. Wenn man sich dann so die Verlautbarung aus dem Konzern heraus ansieht und anhört, da wird gesagt, dass es aus technischen Gründen bisher nicht möglich ist, dass es wohl technische Probleme gibt. Wie blöde ist das denn? Und vor allen Dingen solche Ausreden. Ein Technologiekonzern von diesem Ausmaß erzählt dann, dass es quasi aus technischen Gründen nicht möglich ist, dass man E-Plus-Kunden im eigenen Netz die gleichen Zugänge zum Internet und die gleichen Volumina gewährt wie einem Altkunden. Nee, Künders, erzählt das doch bitte. Ein Blinden müsst nur aufpassen, dass er keinen Hund dabei hat. Der könnte euch beißen für diesen Quark. Samsung kauft die Firma Harman für 8 Milliarden US-Dollar. Harman, das ist dieser HiFi-Spezialist, Autozulieferer im Grunde genommen. Und da gehören eine ganze Menge Firmen eigentlich dazu. Das ist so ein Mischkonzern. Da ist dabei, also normal Harman Kardon, genau, dann Infinity, GBL, AKG, Lexicon, Rivell, Mark, Levinson, ich glaube, das waren sie alle. So, und die erklären also, sie wollen sich stärker mit der Vernetzung im Automobil befassen und wollen wahrscheinlich nur die Navigationssysteme für die Autos in ihr Portfolio mit aufnehmen. Was mit dem Rest passiert, weiß man nicht. Sie tun zwar so, als würden sie das alles weiterleben lassen, aber wahrscheinlich ist es wieder so eine Heuschreckengeschichte. Kaufen das, holen sich das Beste raus und der Rest wird zerschlagen und verkloppt. Was ich aber eigentlich sagen will, es ist schon ganz interessant, dass ein solches Unternehmen für 8 Milliarden US-Dollar gekauft wird. Es hat vergangenes Jahr 6,9 Milliarden Umsatz gemacht, auch US-Dollar, und 700 Millionen US-Dollar Gewinn. Diese Aufkauferei, wenn man sich das überlegt, bisher hat Hamann zum Beispiel für General Motors und Fiat Chrysler eine ganze Menge Produkte entwickelt und auch produziert. Und die wollen jetzt wahrscheinlich auch weiter beliefert werden. Samsung hat ja als Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, auch wenn wir damit manchmal Probleme haben, auch für andere Autohersteller schon Produkte geliefert, zum Beispiel Nissan Motors, und ist also in der Branche bekannt als Lieferant. Und jetzt wollen sie also einsteigen über Navigationssysteme in die komplette Vernetzung von Automobilen. Der Markt tut sich langsam auf, das Elektromobil und das voll vernetzte Elektromobil wird wahrscheinlich viel schneller kommen, als es manch einen großen Verbrennungsmotor-Automobilhersteller lieb sein wird und lieb sein kann. Auch hier wird neu gemischt, wenn man sich überlegt, Samsung, wie sie angefangen haben und dass sie jetzt für die Autoindustrie entwickeln und produzieren wollen, ist schon eine irre Welt. So, ich bin verschiedentlich gefragt worden, was meine Meinung zu dieser Trump-Geschichte ist. Ich habe es vor fast einem Jahr schon mal gesagt, was ich davon halte, dass mir Donald Duck lieber ist als Donald Trump, aber viel mehr will ich dazu auch nicht sagen. Nur, wir müssen sehen, in den USA, den Menschen, der Masse geht es viel, viel schlechter als bei uns. Die haben viel weniger Freiheiten als bei uns. In bestimmten Bereichen mehr, aber in anderen sind sie total abgehangen. Es gibt eine Oberschicht, die extrem reich ist und die Masse wird immer ärmer. Ähnlich wie bei uns. Die Politik bei uns, wenn wir da mal einen Vergleich ziehen, hat ja komplett verlernt, auf die Bürger zu hören. Es wird gemacht und entschieden. Irgendjemand denkt sich, oder eine Gruppe Politiker denkt sich etwas aus, was für die Menschen gut ist, und die setzen das dann durch. Die wollen nicht wissen, ob die Menschen das wirklich wollen, denn ist auch scheißegal, ob es gut ist. Wenn wir nur mal diesen ganzen Hartz-IV-Kram ansehen, das ist ja eine einzige Katastrophe. Wenn wir nur mal die Riester-Rente ansehen, da wurde irgendwas gemacht und bejubelt und beschrien, aber hinterher zocken die Versicherer dann die Sache ab, weil die Politiker ihre Sache nicht richtig und anständig gemacht haben. So, und wenn die Politiker also bei uns nicht ganz, ganz schnell auch mehr auf den Bürger hören, mehr auf den Bürger zugehen, mehr erklären, warum sie was machen, mehr Verständnis in der Bevölkerung hinkriegen, dann werden leider auch bei der Wahl nächstes Jahr bei uns die Populisten so stark werden, dass einem nur Angst und Bange werden kann. Mehr sage ich nicht dazu. Reicht ja auch, oder? So, jetzt noch schnell einen Blick in das Forum, denn da gibt es immer wieder interessante Themen und da sollte man sich doch mal einlesen. Außerdem ist es ein Irrsinnswissenschatz, wenn man die Suchfunktion links am Bildschirmrand benutzt. Man kann nach allem suchen und es ist schon interessant, dass sich jeder anmelden muss und so eine Art Gesichtskontrolle da ist. Das hat den riesen Vorteil, und das schreiben mir sehr viele bei der Anmeldung, dass es eben sauber zugeht. Es gibt keine Beschimpfungen, Beleidigungen, es gibt keine, ja, so wie es in offenen Foren ist, Anfeindungen oder Kämpfe, sondern bei uns geht es anständig zu. Wer nicht anständig ist, aber da gibt es so wenige. Gut, guck mal da lieber nochmal in den Shop hinein. Bitty winkt schon, und ich habe ja in der Fernsehsendung gestern gesagt, dass der Trend zum Zweit-Bitty geht. Ich möchte es hier noch einmal wiederholen. Es wird doch bald Weihnachten. Also, ran an den Speck bzw. an die Bittys. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche eine schöne Winterwoche, auch wenn es ein bisschen kalt ist, und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.